da bin ich dann, glaube ich, stark aus meiner Komfortzone rausgegangen, habe gesagt, ich muss jetzt hier bewusst in Konflikte reingehen, auch unterstützt und gecoacht, und habe gemerkt, dass das ein ganz, ganz wichtiger Schritt war, auch in meiner persönlichen Entwicklung zu sagen, ich gehe jetzt in Konflikte.
Hallo und herzlich willkommen zu Coach Talk, dem Podcast rund um das Thema Coaching und Beratung. Ich bin Kai Kochmann, der Coach Talk. Das Thema der heutigen Episode ist Change und Transformation. Zu gut Deutsch, es geht um die Veränderung von Organisationen. Die Frage ist, wie das gelingt, und diese Frage stelle ich mir nicht, sondern ich stelle ein paar Fragen an jemanden, der das viele, viele Jahre schon beruflich als Experte tut. Ich freue mich auf ein Gespräch mit einem Hamburger, einem HSV-Fan. Er ist Familienvater, promovierter Maschinenbauingenieur und hat 14 Jahre bei der Lufthansa Technik gearbeitet, bevor er 4 Jahre in einer anderen Beratungsgesellschaft in Hamburg tätig war, um dann seine eigene zu eröffnen. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Michael Zeisig. Hallo Michael.
Hallo Kai.
Ja, Michael, willkommen in Berlin. Du bist direkt aus Hamburg gekommen jetzt.
Genau, ich bin direkt aus Hamburg gekommen und ich freue mich, dass ich heute bei dir in Berlin sein kann.
Michael, von der Lufthansa jetzt die eigene Beratungsgesellschaft zu eröffnen, was ist da passiert?
Ja, da ist einiges passiert oder auch vielleicht gar nicht so viel passiert. Ich war ja 14 Jahre bei der Lufthansa und als ich mich entschieden habe auszusteigen nach 14 Jahren, da war ich 45 Jahre alt und habe mir überlegt, was mache ich jetzt? Und es gab eigentlich zwei Optionen. Entweder ich bleibe mein Leben lang, wie das so viele machen, in dem großen Konzern, oder ich verändere mich nochmal fundamental und ganz neu. Und ich habe mich für Letzteres entschieden, also eine fundamentale Veränderung. Ich bin rausgegangen und ja, heute bin ich als Berater unterwegs und habe sehr viel Freude dabei.
Darf ich mal fragen, es ist ja häufig so eine Entscheidung, die kommt ja nicht über Nacht. Also da ist etwas, das bahnt sich an. Und manchmal gibt es so etwas wie ein Ereignis, wo man denkt, nun aber. Magst du da, kannst du was zu sagen? Was brachte dich raus aus dem sicheren Hafen?
Ja, der vermeintlich sichere Hafen, denkt man. Und es ist genau so, wie du es geschildert hast. Das war jetzt nicht eine spontane Ad-hoc-Entscheidung, sondern tatsächlich war das eine Entscheidung, die, ja, ich würde sagen, über 2-3 Jahre gereift ist in mir. Und die auch den einen oder anderen Anstoß von außen gebraucht hat. Und tatsächlich hatte ich zu der Zeit einen Coach oder genau genommen eine Coacherin, die mich immer wieder mal zur Seite genommen hat und die zu mir gesagt hat, Herr Zeisig, denken Sie doch mal drüber nach und denken Sie doch mal drüber nach, ob das eigentlich Ihr Job ist für die Ewigkeit oder ob sie vielleicht auch mal was ganz anderes machen wollen. Und ich habe das nie an mich rangelassen und irgendwann habe ich es dann zugelassen und dann, ja, habe ich dann den Mut gefasst zu sagen, ich mache jetzt mal was ganz anderes und fange nochmal neu an. Ja.
Du hast gegründet. Wie heißt deine Firma?
Game Changing Partner.
So, Game Changing Partner, also da ist ja was Sportliches auch mit drin, aber trotzdem, ja, es braucht dazu ein Handwerk. Wo hast du das gelernt, was du heute anbietest?
Ja, also ich habe jetzt, wenn man so möchte, gar keine klassische Ausbildung gemacht. Ich bin jetzt nicht systemisch ausgebildeter Coach oder Berater in dem Umfeld, sondern ich glaube, und das ist das, was mich auch vielleicht auszeichnet, ist eher so ein pragmatischer Ansatz. Und den Pragmatismus habe ich im Prinzip hauptsächlich durch meine 14 Jahre im Lufthansa-Konzern das Handwerkszeug dort erworben.
Und du warst ja 4 Jahre in einer anderen Beratung. Was hast du dort gelernt?
Ja, ich war ja 14 Jahre in der Luftfahrt, in einer kleinen Nische der Wirtschaft, wenn man so möchte. Und ja, bin dann raus in das Angestelltenverhältnis, in eine Beratung. Und das, was ich dort im Wesentlichen gelernt habe, ist, dass ich all die Fragestellungen, die ich in dieser Nische, in der Luftfahrt als Führungskraft, mit denen ich konfrontiert war mit diesen Fragestellungen, dass sie eigentlich branchenunabhängig sind. Das heißt, viele Führungskräfte in vielen Branchen, in ganz unterschiedlichen Größen, sei es Konzern, sei es ja, Mittelstand bis hin zu Kleinstunternehmen, kommen früher oder später immer wieder an dieselben Fragestellungen, wenn es um Veränderungen geht. Und da habe ich für mich gelernt und reflektiert, dass das erfolgreiche Gestalten von Veränderungsprozessen eigentlich gar nichts mit Branche und Größe zu tun hat, sondern hauptsächlich mit Führung.
Jetzt heißt unsere Episode ja auch Change und Transformation. Wo ist da eigentlich der Unterschied für dich?
Ja, ich sehe da auf jeden Fall einen Unterschied, wenn auch manchmal fließend. Ich denke, Transformation ist deutlich und weitaus größer und im eigentlichen Sinne hat eine Transformation auch immer mit einer Veränderung des Geschäftsmodells zu tun. Ich vergleiche das mal mit, also wenn wir jetzt über Software, Computer sprechen, dann ist Change eher so die kleineren Veränderungen, dann ist es das Software-Upgrade. Die Transformation ist dann eher gleichzusetzen mit einem Wechsel des Betriebssystems. Ja? Und da würde ich schon eine Trennung machen. Und ich würde sagen, viele Unternehmen, mit denen ich zu tun habe heute, sind eher in Change-Prozessen, mal kleinere, mal größere. Aber echte Wechsel des Geschäftsmodells sind doch die wenigsten unterwegs.
Das heißt, wie gehst du an einen solchen, nenne ich jetzt erstmal Veränderungsprozess, überhaupt ran? Du kriegst jetzt einen Auftrag, ein Kunde ruft an, Herr Zeisig, ich habe gehört, Sie machen sowas, wir brauchen Sie. Wie gehst du jetzt rein?
Indem ich erstmal versuche zu verstehen, was sind das für Menschen, die dort arbeiten, wie arbeiten sie und wie arbeiten sie vor allen Dingen zusammen. Und das ist eigentlich so die einzige Gemeinsamkeit, die die Veränderungsprozesse, die ich begleiten darf, miteinander haben, nämlich, dass ich erstmal hinfahre, zuhöre, die Leute kennenlernen, sie mich kennenlernen, ich sie kennenlernen und ich versuche, mir ein Bild davon zu machen, wie sie aktuell zusammenarbeiten, was sie aktuell denken und welche Vorstellungen sie auch von Veränderungen haben und wo sie hinwollen. Und das ist eigentlich das, wie ich eigentlich überall anfange, hinfahren, hinschauen und zuhören.
Also das ist das sogenannte Auftragsklärungsgespräch, nicht? Da ist ein Auftraggeber mit dir oder vielleicht sind es 2, 3 Personen aus dem Unternehmen, habe ich verstanden, die du erstmal kennenlernst. Da geht es um Vertrauen, ne?
Ja, es geht ganz viel um Vertrauen und ich glaube, die Auftragsklärung ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist tatsächlich erstmal hinfahren, hinschauen und zuhören. Und dann den Auftraggebern auch zurückspielen, zu sagen, was habe ich gehört, was habe ich gesehen und was glaube ich, was jetzt sinnvoll ist als wirkungsvoller Schritt in der Veränderung. Und daraus ergibt sich dann das Auftragsklärungsgespräch.
Okay, wie gestaltest du ein Auftragsklärungsgespräch? Gibt es da spezifische Phasen, spezifische Herangehensweisen? Was machst du da, um den Auftrag richtig zu verstehen?
Genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du dort ansprichst, den Auftrag richtig zu verstehen, und zwar beiderseitig. Ich denke, am Anfang ist es enorm wichtig, auch Zeit zu investieren, um die Frage zu klären, warum braucht es eine Veränderung? Also wie ist das Zielbild? Wo soll es eigentlich hingehen?
Also wofür?
Wofür? Und was kann mein Beitrag sein, realistischerweise, als jemand, der von außen kommt und damit auch ganz klar in einen Erwartungsabgleich zu gehen? Ja, also die Ursachen für die Ist-Situation und für die Veränderungsnotwendigkeit, die kann ich ja auch nur im begrenzten Umfang von außen kommend beeinflussen und die kann man nicht als Führungskraft oder als Geschäftsführer nicht an Externe delegieren. Und ich glaube, diesen Erwartungsabgleich zu führen, ist enorm wichtig, dass man dort nicht Versprechungen macht oder auch Erwartungen weckt, die man hinterher nicht erfüllen kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Aus meiner Sicht, ich bin ja auch in Prozessen, wir waren ja auch schon gemeinsam mal unterwegs. finde ich immer hochinteressant, dass vermeintlich die gleiche Ist-Situation komplett unterschiedlich beschrieben wird, wenn du drei oder vier Vertreterinnen oder Vertreter aus dem Unternehmen hast. Ich sage mal, du hast einen Geschäftsführer, dann hast du Personalvertreter, hast du vielleicht einen Abteilungsleiter. Da würdest du bei diesen drei Leuten eine ähnliche, aber möglicherweise doch in entscheidenden Nuancen unterschiedliche Ist-Situation beschrieben bekommen.
Exakt, ja. Und ich habe das auch schon häufiger erlebt, dass ich irgendwie jemand ist dann der Erste, der mit dem ich in Kontakt komme oder der mich anruft, weil ich irgendwie vielleicht empfohlen worden bin oder wie auch immer. Und der schildert dann aus seiner Sicht die Situation und dann entwickelt man ja sofort gemeinsam auch vielleicht schon Ideen, ne? Wo könnte man ansetzen, wo könnte man anfangen. Und wenn man dann, wie du es gerade geschildert hast, nochmal sich die ein oder andere Perspektive aus dem Betrieb oder aus dem Unternehmen einholt, hat man hinterher meistens doch ein ganz anderes Bild. Mhm. Auch der vom Auftraggeber ist manchmal nicht selten überrascht, dass es vielleicht auch andere Sichtweisen und andere Bilder gibt.
Andere Wahrnehmungen gibt.
Und deshalb ist diese Auftragsklärung zu Beginn eines jeden Beratungsprojekts für mich enorm, enorm wichtig.
Ja, und dann geht es eben auch vielleicht am Anfang um dieses Wofür im Sinne, gibt es schon ein erstes Zielbild? Wofür machen wir den ganzen Quatsch hier eigentlich? Also die Anregung über Fragen, den Kunden einzuladen, schon mal in eine Beschreibung zu gehen. Ich würde das dann auch so mit diesen Fragen machen. Ja, mal angenommen, wir kommen zueinander, angenommen, das läuft prima, 1-2 Jahre, das sind ja in der Regel nicht Dinge, die über ein Wochenende weg sind. Also Veränderungs- oder Transformationsprozesse sind ja teilweise Tage, Wochen, monatelange Prozesse. Ja. Dass die eingeladen werden, die Klienten über Fragen, wie sieht denn eigentlich das Zielbild aus? Was ist denn anders heute in einem Jahr?
Genau, und das Zielbild lädt ja auch dazu ein, positiv, also sich zu lösen von hier und jetzt und von den Themen und Problemen, die man so hat, sondern einen Zustand zu beschreiben in der Zukunft, wo man genau das hinter sich gelassen hat und wo man vielleicht weniger in Problemen denkt, sondern mehr in Chancen denkt. Und das ist ein Prozess, den ich eigentlich immer wieder anrege und anstoße, genau das zu tun. Also ja, Probleme nicht wegzuschauen, aber dann doch sehr schnell in Chancen und in Zukunftsbildern zu denken. Und auch dieses Bild aus der Zukunft gemeinsam zu beschreiben, aus eben diesen unterschiedlichen Perspektiven, wie auch in der Auftragsklärung bereits. Und das ist dann schon für mich, da werden wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen, einer der ersten Erfolgsfaktoren, das gemeinsam zu tun, damit eine Veränderung überhaupt gelingen kann.
Machst du das dann schon im sogenannten Auftragsklärungsgespräch oder ist das dann schon ein erster Workshop?
Ich glaube, das ist dann schon einer der ersten Schritte nach erfolgreicher oder nach erfolgter Auftragsklärung, ja.
Jetzt, um mal mit einem ganz kritischen Punkt reinzukommen, ich weiß nicht, wie du es als Ingenieur siehst, häufig meinen Unternehmenslenker, viele Beraterinnen und Berater möglicherweise auch, man könne einen Change-Prozess am grünen Tisch planen und dann wird das einfach phasenmäßig da durchgesetzt und durchgezogen. Ja. Also ein sehr lineares Verständnis von Veränderung. Wie erlebst du das?
Ja, noch viel schlimmer. Also man kann das nicht nur am grünen Tisch planen, sondern man kann das sogar an Beratungen auslagern. Na, man holt sich dann die namhaft großen Berater rein und die malen dann ganz tolle Folien. Und dann läuft es schon irgendwie und genauso läuft es ja eben nicht. Und das ist das, was ich tagtäglich erlebe. Ich beschreibe mich ja selber auch als ja so eine Art, habe ja so einen sportlichen Affinität auch. Der Game Changer. Und es ist ja auch irgendwie ein Spiel, in dem wir dort unterwegs sind. Aber mit Ernsthaftigkeit drauf geschaut, verstehe ich mich wirklich als Pacemaker. Also jemand, der, also wenn wir mal beim Marathon, beim Laufen, Veränderungen sind ja meistens auch nicht schnell von heute auf morgen, sondern eher schon längere Strecken, die zu gehen sind. Und der Pacemaker ist ja auch jemand, der temporär mit auf die Laufstrecke geht, der manchmal ein bisschen anzieht, manchmal aber auch bewusst auf die Bremse tritt und ein bisschen Geschwindigkeit rausnimmt, weil man sonst nicht ins Ziel kommt. Aber ganz wichtig, der vom Selbstverständnis her weiß, dass er nicht derjenige ist, der Pacemaker, der hinterher über die Ziellinie läuft.
Also die Gefahr ist, höre ich auch raus, die muss man klären, auch mit dem Kunden sehr früh. Ja. Die Verantwortung fürs Gelingen hat nicht der Pacemaker.
Absolut.
Laufen muss der Läufer.
Laufen muss der Läufer. Und der Pacemaker ist nur ja, ein temporärer Begleiter, der die richtigen Impulse setzt und die richtigen Impulse mit reinbringen kann. Und das ist, glaube ich, ja, ein wichtiger Bestandteil dieser Auftragsklärung, diese Rolle klar zu machen.
Mhm. Ja. Um mal, wenn ich die Statistik bemühe, ich habe da nochmal reingeschaut, es gibt Statistiken von 2017, dass ungefähr knapp 80% aller Change-Prozesse nicht das Ergebnis bringen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, was man sich für viele hunderttausend Euro ja. erhofft hat. Ja. Wie ist da deine Erfahrung mit Gelingen und Scheitern und was sind denn die Gründe, warum so viel nicht gelingt?
Also erstmal würde ich diese 70% oder 80% voll unterschreiben. Also 80% der Veränderungsvorhaben bleiben sprichwörtlich auf der Strecke und aus meiner Erfahrung sind es, ja, man kann sagen, drei wesentliche Faktoren, die dort zum Scheitern führen. Das eine ist, dass nicht wirklich ein Leidensdruck da ist. Also die Notwendigkeit für Veränderungen ist nur vordergründig irgendwo gegeben. Und ich sag mal, je größer, ich habe jahrelang in einem Konzern gearbeitet und das Gefühl, was soll denn da schon passieren, ist doch schon sehr, sehr stark verbreitet. Also der Leidensdruck ist überhaupt gar nicht da. Und man macht Veränderung eigentlich nur auf dem Papier, weil das gehört irgendwie da irgendwo dazu. Erstens. Zweitens, damit einhergeht eben auch so ein Ja sagen, aber Nein meinen. Das heißt eigentlich so ein Widerstand, zum Teil auch ein verdeckter Widerstand. Ne? Ich bin es gewohnt, gerade in großen Organisationen, dass alle 3 bis 5 Jahre kommt dort die Kostensenkungswelle, die Veränderungswelle durch. Und ne, bend and wait heißt es ja. Das heißt, ich lehne mich zurück und warte, bis die Welle vorbeigeht und die nächste kommt oder so. Also da ist eigentlich so ein verdeckter Widerstand da, der nicht offen ausgetragen wird. Das ist das Zweite. Und das Dritte, und das hängt dann auch wieder damit zusammen, ist Geschlossenheit und Entschlossenheit in Führungsteams.
Das heißt, ist ganz ähnlich in vielen Prozessen meine Erfahrung, wenn das Top-Management nicht dahinter steht, wenn man meint, das kann man delegieren, da haben wir ja unsere Berater für. Oder was macht dann die HR-Abteilung? Ja. Dann ist ein Dilemma schon da, dass ich keine Vorbildrolle ganz oben habe.
Absolut.
Und das gucken sich die Leute an und sagen, guck mal, da ändert sich nichts. Und wir sollen jetzt hier durch irgendwelche Transformationsprogramme Richtung Change Agent laufen. Da lachen sie dich doch kaputt. Sie sagen das doch nicht ernst zu nehmen.
Absolut, genau so. Und deswegen ist das auch einer der ersten Stellhebel, wo ich auch immer wieder hinschaue, zu sagen, was ist das für ein Führungsteam, mit dem ich es dort zu tun habe.
Da brauchst du aber auch Mut, da musst du konfrontieren.
Ja, aber das ist das Schöne in dieser Rolle, in der ich jetzt bin, nämlich von draußen reinkommend. Dort finde ich, es fällt es viel leichter, mutig zu sein und auch mal den Finger in die Wunde zu legen, als wenn man im System drin ist. Ich glaube, das ist mir früher nicht so leicht gefallen, weil du bist immer in Abhängigkeiten, wenn du in der Organisation bist. Und die Abhängigkeit ist doch deutlich weniger, wenn du jetzt von außen reinkommst.
Wir haben ja gerade über deine Erfahrung mit dem Scheitern gesprochen und von der Statistik. Wo bist du denn mal nicht weitergekommen?
Ich kann dir mal eine Anekdote aus meiner Lufthansa-Technikzeit erzählen. Ich war verantwortlich für eine Business Unit und wir haben Flugzeuge rund erneuert, Flugzeugkabinen von alt auf neu gedreht, wenn man so möchte. Und so ein Flugzeug ist ja teuer, vor allen Dingen, wenn es am Boden steht. Und deshalb gibt es da auch sehr klare Deadlines, sehr klare Terminvorgaben. In diesem Programm, ich glaube, es war sogar eins der ersten, hatten wir 60 Tage Zeit, um dieses Flugzeug fertigzustellen.
Ui.
Das war die Vorgabe und das war auch
heute baut okay. man Flughäfen 20 Jahre.
Naja, und wir haben es aber geschafft, dieses erste Flugzeug nicht nach 60 Tagen, sondern nach 143 Tagen. Also ich erinnere mich sogar noch an die Nachkommastelle, wie du merkst. Also nach 143 Tagen, also mehr als doppelt so lange abzugeben. Und das war schon in meiner Führungsverantwortung auch ein sehr kritischer Moment, wo ich dann auch mir die Frage gestellt von Herrn Zeisig, das war jetzt das erste von 80 Flugzeugen. Was macht sie eigentlich zuversichtlich, dass das bei den 79 Verbleibenden anders wird.
Und was war der Grund, warum das so passiert ist?
So, der Grund lag tatsächlich in meiner eigenen Organisation, also einer der Gründe und auch in der Art und Weise, wie wir gearbeitet haben und die Art und Weise, wie wir im Führungsteam auch ein Bild davon hatten, wie man in Zukunft arbeiten sollte.
Also gar kein Bild?
Es gab viele Bilder, würde ich sagen, aber die waren alles andere als deckungsgleich.
Ah.
Und das ist das, was ich vorhin auch schon sagte. So diese Reflexion im Nachgang darüber, ja, wie verändere ich eigentlich Organisationen, wie kann ich überhaupt Veränderungen umsetzen, beginnt eben mit dieser Klarheit über ein gemeinsames Bild von der Zukunft. Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Und wenn das im Führungsteam nicht gegeben ist, sondern der eine sagt links rum und der andere sagt rechts rum und der dritte sagt das, was der Chef sagt, daran glaube ich eh nicht, dann bist du eigentlich schon gescheitert. Und ich glaube, an so einem Moment war ich damals. Und
da warst nicht du, da war die Organisation.
Ja.
Oder ich höre ein bisschen Schuld raus. Du hast das dir zu Herzen genommen.
Na klar, ich habe mir das in dem Moment, weil ich war derjenige, der in der Verantwortung stand. Und
wie viele Leute hast du da geführt?
Es waren so 120, 130 etwa. Mhm. Das war schon auch ein Moment, wo ich gesagt habe, was kann ich jetzt tun?
Und wie ist es ausgegangen?
Naja, es ist dann schon so ausgegangen, dass ich dann, denke ich, wesentlich entschlossener auch war und auch wesentlich mehr hingeschaut habe, zu sagen, wie sieht mein Führungsteam um mich herum aus? Und auch Entscheidungen getroffen habe, die vielleicht an einer anderen Stelle schon lange überfällig waren. Und dann komme ich wieder damals begann mein Coaching, was ich mir auch als, das kann ich jeder Führungskraft immer nur ans Herz legen, sich dort Unterstützung und Hilfe reinzuholen. Ich habe mir damals Unterstützung und Hilfe reingeholt, nämlich auf jemanden, der Profi darin ist, auf solche Prozesse zu schauen und drauf zu schauen, wie man im Führungsteam zusammenarbeitet. Und da habe ich viele Reflexionsrunden gedreht und die haben dann dafür gesorgt, dass ich zu dem Entschluss gekommen bin, ich muss hier was verändern. In der Art und Weise, wie wir führen, und zwar gemeinsam führen.
Und um das, wenn ich, vielleicht kannst du es erinnern, in diesem Coaching, was hast du denn über deinen Führungsstil vorher und nachher gelernt? Im Sinne, du hast ja danach was verändert. Was hast du mitgenommen?
Also, ich habe über mich persönlich gelernt damals, dass ich doch, also tendenziell jemand war, der sehr stark auf Harmonie geachtet hat und auch vielleicht sehr, sehr zu stark in der Führungsrolle Harmonie suchend war und vielleicht im einen oder anderen Konflikt bewusst oder unbewusst deshalb ausgewichen bin. Und da bin ich dann, glaube ich, stark aus meiner Komfortzone rausgegangen und habe gesagt, ich muss jetzt hier bewusst in Konflikte reingehen, auch unterstützt und gecoacht und habe gemerkt, dass das ein ganz, ganz wichtiger Schritt war, auch in meiner persönlichen Entwicklung zu sagen, ich gehe jetzt in Konflikte rein, ich treffe jetzt an der einen oder anderen Stelle auch Entscheidungen, die unpopulär sind. Und ich glaube, das ist auch, wenn ich jetzt an Führung und Veränderung denke, etwas, was Führungskräfte viel zu wenig machen. Entscheidungen treffen und auch manchmal unpopuläre Entscheidungen zu treffen, weil die machen manchmal auch einsam.
Ja, es geht ich glaube, auch das Thema müssen wir mal auffächern. Das geht ja nicht nur um Prozesse und um Zeitplanung und um Durchgreifen, sondern Veränderungsprozesse sind immer eine emotionale Kurve.
Ja.
Für alle Beteiligten und alle Betroffenen. Wie bindest du denn die Thematik Emotionen und Umgang mit Ängsten und Widerständen in deine Beratung ein?
Spannende Frage, Kai. Ich denke, der erste Schritt, und das fällt mir heute auch viel, viel leichter, weil ich nochmal wieder nicht drin bin im System, sondern draußen. Der erste Schritt ist, Emotionen zu erkennen und wahrzunehmen und auch das ungesprochene Wort zu sehen, zu erkennen und wahrzunehmen in diesen Veränderungsprozessen. Das ist mal der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, diesen Emotionen auch Raum zu geben. Und sie auch stattfinden zu lassen.
Wie machst du das? Wie machst du das? Raum geben?
Sie nicht zu unterdrücken. Im Zweifelsfall, indem ich sie einfach anspreche. Zu sagen, wir machen hier mal einen Cut. Ich habe gerade Folgendes wahrgenommen. Manchmal ist es aber auch so, dass ich erstmal im 1:1 zum Beispiel mit meinem Auftraggeber ins Gespräch gehe, sage, ich habe Folgendes beobachtet gestern in diesem Workshop oder in diesem Meeting. Siehst du oder sehen Sie das genauso? Es wirkt dem Raum und Platz zu geben, es erstmal anzusprechen. Mhm. Und da merke ich schon, dass allein die Tatsache, dass ich es anspreche, dass ich nicht drüber hinwegsehe, und das mache ich sehr bewusst, und das nehme ich mir auch raus aus meiner Rolle in diesen Veränderungsprozessen, genau das zu tun. Mhm. Und das hole ich mir, da sind wir wieder beim Auftragsklärungsgespräch, die Erlaubnis, das zu tun.
Mhm, sehr gut.
Hole ich mir auch in der Auftragsklärung.
Ja, also ich finde auch das Emotionsthema, das begegnet mir ja auch in allen anderen, nicht in allen, aber in den meisten, dann, wo es um Konflikte geht, sowieso kritischen Themen in Organisationen, auch als Coach oder als Berater, dass Emotionen nicht weg müssen. Es geht nicht darum, zu sagen, Angst ist falsch oder wie werde ich die Angst los, sondern als Hypnosystemiker würde ich jetzt hinschauen und eher sagen, naja, das sind ja ein Signal. Wenn Menschen Angst oder Wut oder Widerstand zeigen, dann ist das erstmal wahrzunehmen und zu würdigen. Nicht Applaus geben, schön, dass es da ist, sondern im positiven Sinne zu würdigen heißt, ich erkenne an, da ist etwas, was sie berührt. Und wie kann das genutzt werden? Da ist ja ein Hinweis auf einen skeptischen Blick auf eine Situation oder eine Emotion, die kann ja in eine andere Richtung gehen, dass eben sie nicht tabuisiert wird und man immer versucht, alles aus der Sachebene heraus zu erklären, sondern wirklich Menschen wertschätzend mit ihren Emotionen anerkennt und sie dann einbindet und sie als Teil der Lösung nutzen kann. Also um es mal so zu umschreiben, glaube ich, es ist ein ganz wichtiger Prozess, es in die Organisation einzuführen, dass man über Emotionen sprechen darf.
Ja, also ich denke übrigens auch, dass Veränderung ohne Emotionen sind ja nicht wirklich Veränderungen.
Kann gar nicht gelingen.
Also eigentlich ist im Gegenteil, ist die Tatsache, dass Emotionen da sind, ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass man am Pudelskern der Veränderung gerade arbeitet. Und von daher, und nochmal, aus der Rolle des Beraters bin ich wieder nicht im System, ich bin draußen. Und es ist natürlich für jemanden, der draußen ist, deutlich einfacher, diese Emotionen zu ertragen, weil man ist ja erstmal nicht selbst betroffen. So, und das ist wie ein Geschenk, finde ich. Und deshalb schaue ich da auch vielleicht anders drauf, als ich noch selber in der Verantwortung war, weil da war ich betroffen, da war ich irgendwie drin. Und ich finde, die Emotionen zu sehen, freue ich mich, weil sie zeigen, wir sind jetzt im Kern der Veränderung angekommen. Und es ist ja eine Energie, eine Form von Energie. Und jede Veränderung braucht Energie.
Ja.
Und emotionslose Veränderungen sind energielose Veränderungen und kommen nicht ins Ziel.
Mhm. Wann ist ein Change-Prozess abgeschlossen? Woran würdest du es festmachen? Ist das eine Frage, haben wir so vereinbart, geht bis März nächsten Jahres? Ist es eine Frage des Kalenders? Ist es eine Frage eines Zielkatalogs, der erreicht wurde? Was macht denn, ich glaube, das ist eine Riesenthematik, weil man kann sagen, Panterei, alles fließt, es ist alles immer in Veränderung. Ja. Aber es ist doch ein Prozess, es gibt ein limitiertes Budget, die Leute sind irgendwann erschöpft. Wer entscheidet denn, wann der Prozess rum ist?
Tatsächlich, wenn ich jetzt zurückschaue, hatte ich jetzt bestimmt so 1, 2, 3 die letzten Kunden- und Veränderungsprozesse, wo ich selber gesagt habe und selber meinen Kunden nahegelegt habe, zu sagen, ich habe euch jetzt so lange begleitet und ich komme wieder zurück auf den Pacemaker, der ja eigentlich nur temporär begleitet auf die Strecke geht. Und ich glaube, ein guter Berater in der Veränderung erkennt selber, wann es Zeit ist, jetzt auch mal rauszugehen, um zu gucken, schaffen Sie es auch selber, jetzt ins Ziel zu kommen? Und wenn Sie das nicht schaffen, dann habe ich eigentlich keinen guten Job gemacht.
Mhm. Ja, es braucht sehr viel Mut.
Ja.
Und dann das zu sagen, aber vor allen Dingen auch die Sicherheit, du brauchst dann den Auftrag gegebenenfalls nicht. Das kann man sich vielleicht als gerade jüngere Beraterin, jüngerer Berater nicht so erlauben, sich selbst mal schnell als obsolet darzustellen oder als jetzt diesen Mut zu haben, zu sagen, ich bin dann gut gewesen, wenn ihr mich nicht mehr braucht.
Absolut. Heute kann ich sagen, dass genau das, nämlich diesen Mut zu haben, ich gehe jetzt raus, am Ende zu einer viel nachhaltigeren Beziehung zwischen mir und meinen Kunden geführt hat, als es vielleicht sonst der Fall
ja.
gewesen wäre.
Ich halte das auch für ganz wichtig. Wir sprachen ja eingangs über das Auftragsklärungsgespräch und auch in dieser Phase eine innere Haltung der Unabhängigkeit zu behalten, weil, um es psychologisch zu sagen, eine Symbiose im Sinne, wir brauchen den, ohne den geht's nicht. Das ist natürlich erstmal charmant und öffnet den Geldbeutel für den, vom Kunden und macht vielleicht mein Konto voll. Aber ethisch sauber ist es nicht. Und wirkliche Veränderung beginnt nur, wenn die Verantwortung beim Kunden liegt. Also diese immer wieder Überprüfung, arbeitet man selbst hier eigentlich zu viel? Ist man wirklich in einer inneren Unabhängigkeit oder bin ich schon in einer Symbiose? Ist ja eine zentrale Frage, oder?
Ja, ja, genau. Und witzigerweise habe ich für mich so erste Symptome erkannt, wo ich merke, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und das eins der Symptome ist, wenn ich zu den Weihnachtsfeiern eingeladen werde von meinen Kunden. Dann kommst du eigentlich nächste Woche auch zu unserer Weihnachtsfeier, dann weiß ich.
Teil des Systems bist du jetzt
schon. Ich bin jetzt schon Teil des Systems.
Hast du schon Weihnachtskarten von den Kunden? Das geht noch vielleicht. Aber
das geht noch.
Ja.
Aber der Moment, wo du eigentlich schon zu den, sag mal, den Firmenfeiern eingeladen wirst, dann weißt du, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt muss ich raus.
Michael, wenn du jetzt Führungskräfte oder Entscheidungsträger ausbilden würdest oder müsstest in Richtung Veränderungskompetenz, was müssen die lernen?
Ich würde dort drei Dinge aufzählen an erster Stelle. Und ganz, ganz vorne ist Kommunikation und Klarheit. Also, und zwar basic, Klarheit in der Sprache. Also, wie spreche ich? Das zweite haben wir schon tangiert heute in unserem Podcast, ist keine Angst zu haben vor unangenehmen Entscheidungen. Also, sie müssen bereit sein, dafür zumindest temporär auch nicht gemocht zu werden. Das ist das zweite. Das dritte ist natürlich ein echtes, nicht nur ein Interesse an der Sache, sondern auch ein Interesse an den Menschen selbst, mit denen sie die Veränderung gehen wollen. Mhm. Das heißt, ja, man kann sagen Empathie, aber ich würde es pragmatischer angehen zu sagen, zumindest mal auch hinhören und zuhören.
Wahrhaftigkeit.
Ja, und ein echtes Interesse an den Menschen zeigen, mit denen man diese Veränderungsstrecke gehen möchte. Und ich glaube, das gepaart mit Klarheit in den Botschaften, mit Bereitsein auch mal sich unbeliebt zu machen, nicht gemocht zu werden und trotzdem bereit sein und die Fähigkeit zu haben, zuzuhören, sind drei enorm wichtige Kompetenzen, die
ich brauche. Ich würde noch ein viertes Modul hinzulegen, wenn ich das mit dir machen würde, ein Training, dann ist es der Umgang mit Unsicherheit. Ja. Ich glaube, die Annahme, man kann alles planen, es besteht eine unglaubliche Kontrollillusion in Unternehmen, des Monitorings, des Überwachens, des Absicherns. Aber im Grunde geht es ja darum, zuzulassen, dass ich etwas nicht weiß und in eine Richtung gehe, wo ich auch nicht weiß, wie die Landschaft nach der Veränderung genau aussieht.
Genau.
Es wird Kriterien geben, idealerweise bin ich nah dran, die erreicht zu haben, aber ich kann es nie wissen. Das heißt, der Umgang, wie man so schön sagt, mit Ambiguität, Mehrdeutigkeit, ist etwas, was ich glaube, sind Kompetenzen, die bei ganz wenigen wirklich vorhanden sind.
Ja. Absolut, ich würde das total unterschreiben. Und diese Unsicherheit ist ja eigentlich das Gegenteil von dem Ist-Zustand. Der Ist-Zustand ist ja geprägt durch Routine, durch Prozesse.
Stabilität
und all diese Kriterien und Faktoren. Und Veränderung ist ja Aufbruch zu Neuland. Und ich glaube, es war Professor Kruse, der leider verstorben ist, der mal gesagt hat, ein System neigt ja dazu, diesen Ruhezustand, dieses Gleichgewicht immer wieder herzustellen. Und wenn du ein System verändern möchtest, dann musst du es aus dem Gleichgewicht bringen. Und Anja Förster, eine Beraterkollegin von uns, hat neulich mal in einem Vortrag gesagt, das fand ich sehr, sehr treffend, Führungskräfte haben einen Störungsauftrag. Ja, das heißt, sie müssen das System stören, um es einmal aus dem Gleichgewicht zu bringen, weil das ist die Voraussetzung, damit es sich verändern kann.
Zum Abschluss die Frage an dich, Michael, bist du gerade eigentlich in irgendeinem Prozess eingebunden, Veränderungsprozess?
Naja, ich bin ja Game Changer. Und von daher bin ich nicht nur bei meinen Kunden, sondern ich selber auch ständig verändere das Spiel und ich bin ständig in Veränderung in Veränderungsprozessen. Und ich glaube, das, was uns alle in diesen Tagen beschäftigt, ist natürlich künstliche Intelligenz. Und das betrifft auch mich, das betrifft uns alle, nicht nur meine Kunden, sondern auch mich als Berater. Und ich experimentiere dort im Moment extrem viel, schaue, wie ich künstliche Intelligenz in der Art und Weise, wie ich arbeite, einbinden kann. Und ich kann sagen, das hat die Art und Weise, wie ich arbeite, in den letzten anderthalb Jahren komplett auf den Kopf gestellt. Also ich arbeite heute ganz anders, als ich noch vor anderthalb Jahren gearbeitet habe.
Ganz spannend, aber das wäre was für den nächsten Podcast. Ja,
da machen wir dann
noch. An der Stelle würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Das war großartig und ist wirklich ein schöner Ausblick über das Thema, über das wir auch noch zu sprechen haben, inwieweit künstliche Intelligenz die Beratungsszene ändert. Das war's für heute, das war's im Gespräch mit Michael Zeisig. Herzlichen Dank, lieber Michael, dass du da warst. Ich sage danke fürs Zuhören, freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, bis ganz bald. Ich bin Kai Kochmann, der CoachDoc. Eine Lead to Grow Produktion.